Wir sind heute Morgen stehen geblieben beim Thema Abraham in Sichem und auch Josua in Sichem. Wir haben die Bedeutung dieses Steines dort in Nablus deutlich vor Augen gehabt. Und jetzt gehen wir weiter in der Abrahams Geschichte mit 1. Mose 12, Vers 8. Und er brach auf von dort nach dem Bergland ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiter ziehend zum Negev. Hier finden wir Abrahams zweiten Altar in seinem Leben, zwischen Bethel und Ai. Wo befindet sich das? Ja, natürlich im sogenannten besetzten Westjordanland. Ja, es ist ganz wichtig zu sehen, das ist das Zentralland im Alten Testament von Israel. Genau das Westjordanland und gerade insbesondere diese Bergkette, die sich da von Norden nach Süden über das Westjordanland hindurchzieht. Da unten, da geht die Bergkette im Negev weiter, aber das ist weitgehend unbewohntes Land. Aber da, wo die Berge Israels bewohnt sind, das ist das heutige Westjordanland. Norden, Samaria, der Süden, Judäa. Darum sagt man in Israel nicht besetztes Westjordanland, sondern man sagt Samaria, Judäa. Das ist der Name für dieses Gebiet. Also da hat Abraham wieder einen Altar gebaut, um eben Gott zu danken, dass er ihm dieses Land gibt, das heißt seine Nachkommenschaft. Interessant, die beiden Namen Bethel und Ai. Bethel heißt Haus Gottes. Dieser Ort soll in der Jakobsgeschichte später noch eine besondere Bedeutung bekommen. Haus Gottes und Ai heißt Steinhaufe Trümmer. Und im Zwischenbereich stellt er seinen Altar auf. Da können wir eine schöne Analogie machen zu heute. Wenn wir so zurückschauen, 2000 Jahre Kirchengeschichte, sehen wir, wie der Mensch so vieles kaputt gemacht hat von dem, wie Gott die Gemeinde geplant hat am Anfang. Wenn wir sehen, wie das alles noch so gottgemäß war am Anfang in der Apostelgeschichte und wie dann durch Spaltung, durch Irrlehre, durch Unmoral dieses Zeugnis so kaputt gemacht worden ist. Wir sehen einerseits Gottes Plan über seine Gemeinde, das Haus Gottes im Neuen Testament, Gottes Ratschluss und dann, was sehen wir davon in Tat umgesetzt? Kommt es einem nicht oft so vor, es ist wie ein Trümmerhaufe, eine Ruine. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns zwischen dem Haus Gottes einerseits und dem, was der Mensch daraus gemacht hat, dem Trümmerhaufen. Und in diesem Zwischenbereich ist Abraham ein Anbeter Gottes mit seinem Altar. 1. Mose 12, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Plötzlich gibt es riesige Schwierigkeiten an dem Ort, wo Gott ihn haben wollte. Eigenartig. Jetzt ist Abraham da, wo er hin soll. Und jetzt gibt es so Schwierigkeiten, Hungersnot im Land. Nun, Schwierigkeiten sind nicht immer ein Beweis dafür, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Es kann so sein, aber es muss nicht. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, 16, Vers 8 sagt der Apostel Paulus, er war in Ephesus, und er sagt, eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. Und der Widersacher sind viele. Also ganz klar, eine offene Tür, Gottes Weg in Ephesus, aber gleichzeitig viel Not und Widerstand. Also die Probleme sind nicht an sich ein Beweis, dass man auf dem falschen Weg ist, aber es kann sein, dass es von einem falschen Weg spricht. Nun, Abraham erlebt diese Hungersnot im Land Kanaan. Jetzt hätte er sich fragen sollen, ja, ist vielleicht etwas nicht in Ordnung? Und das fragt er sich nicht, sondern er geht dem Problem aus dem Weg und geht nach Ägypten. Nun, das ist klar, Gott wollte Abraham nicht in Ägypten haben. Er hat nicht herausgerufen, um nach Ägypten zu gehen, sondern ins Land Kanaan. Also, er entzieht sich einfach dem Problem. Und so kann man auch aus der Schule Gottes hinauslaufen. Gott bringt eine Not ins Leben und man versucht, dieser Not einfach zu entgehen, ohne dass man sich fragt, was bedeutet diese Not, dieses Problem. Nun hätte sich Abraham gefragt, gibt es vielleicht etwas in meinem Leben, das offensichtlich nicht mit Gottes Wille übereinstimmt? Dann hätte er sagen müssen, ja natürlich. Da ist ja immer noch dieser Lot. Der kam ja auch von Haran mit ihm ins Land Kanaan. Das Problem Lot war immer noch nicht gelöst. Und dabei hätte sich Abraham ja trennen sollen von seiner Verwandtschaft und dann aus Ur in Chaldea ausziehen sollen. Ist es vielleicht wegen dem? Nun, Abraham geht einfach hinunter nach Ägypten. Das hinab ist natürlich geografisch gemeint, nicht? Vom Land Kanaan hinab ins Land Ägypten. Aber wir werden sehen, dass was geografisch richtig ist, entspricht hier auch dem geistlichen Weg. Es geht hinab. Vers 11. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen. Sieht man? Da sind sie also hier in der Sinai-Wüste. Und jetzt kommen sie bald da ins Nildelta. Ins fruchtbare Nildelta. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau. Und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Nun, warum kam die Hungersnot? Wegen Abrahams Ungehorsam. Er ist nicht aus seiner Verwandtschaft weggegangen. Und nun, anstatt das Problem zu lösen, geht er weg, läuft aus der Schule Gottes weg, und das führt ihn dazu, dass er seine Frau zum Lügen bringen will. Er hatte ein Problem. Seine Frau war zu schön. Und man stellt sich vor, Abraham war ja damals 75, als er ins Land kam. Er war 10 Jahre älter, also 65. Und er hat Angst, die könnten ihn erschlagen, weil sie seine Frau wegnehmen möchten. Das ist echt speziell, oder? Die alten Rabbiner rühmen Sarais Schönheit in ihren Schriften. Das heißt also, das war wirklich etwas ganz Besonderes, das Aussehen von Sarai. Und Abraham ist sich dessen im Klaren. Er sagt seiner Frau, du bist eine Frau schön von Ansehen. Haben das alle Männer ihren Frauen schon gesagt und immer wieder gesagt? Er hat es gesagt. Allerdings, ich hätte noch einen Vorschlag, wie er es noch besser hätte sagen können. Er hätte sagen können, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau bist, sehr schön von Ansehen. Aber ich komme später darauf zurück. Er sagt nur, du bist schön, ja? Und nun sagt er, sage, du bist meine Schwester. Und das ist ja schließlich auch die Wahrheit. Denn die Bibel sagt uns an anderer Stelle, dass Sarai die Halbschwester war von Abraham. Das war damals eben noch möglich. Ich war, das hängt ja zusammen mit der Stammtischfrage. Woher hatte Kain seine Frau? Ja, ganz einfach. Am Anfang war es ja so, Adam und Eva hatten nicht nur Kain und Abel, sondern 1. Mose 5 sagt, Adam zeugte Söhne und Töchter. Also ganz am Anfang gab es Geschwisterehen. Und heute ist ja klar, bei Geschwisterehen ist die Gefahr, dass die Kinder schwere Vererbungsschäden aufweisen, ist so 50%. So hoch. Aber das ist deswegen, weil unser Erbgut durch die Jahrtausende seit der Erschaffung der Welt und der Schaffung des Menschen und des Sündenfalles so ständig mehr und mehr degeneriert worden ist. Und die Schäden sind so groß in unserem Erbgut, dass eben würde ein Bruder seine Schwester heiraten, sie hat genau die gleichen Schäden. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schäden durch Verdopplung dann wirklich sichtbar werden bei den Kindern, riesig groß. Aber wenn man jemanden heiratet, der weiter weg ist, dann ist die Chance sehr groß. Da hat die eine solche Ehefrau hat dann eben auch Schäden, aber ganz andere. Und die kommen dann nicht, die kommen dann bei den Kindern nicht so zum Tragen, ja? Aber ganz am Anfang, nach der Erschaffung des Menschen, in der ersten Generation, war eben die Degeneration des Erbgutes noch so gering, dass das kein Problem war in dieser Hinsicht. Und erst mit dem Exodus aus Ägypten, nach biblischer Zeitrechnung 1606 vor Christus, hat Gott schließlich im Gesetz Mose festgelegt, dass all diese nahen Verwandtschaftsbeziehungen absolut ausgeschlossen sind für eine Ehe. Da wird ganz detailliert in 3. Mose erklärt, welche Verwandtschaftsgrade noch tolerierbar sind und welche nicht. Sogar so, dass es ein bisschen enger ist, sogar im Gesetz Mose, als nach deutscher Rechtsprechung heute. Das stimmt nicht ganz überein, aber weitgehend. Ja, und so hatte also Abraham damals um 2000 herum eben noch seine Halbschwester heiraten können. Das war damals noch möglich. Übrigens, nur zum Vergleich, 1606 vor Christus, Auszug aus Ägypten. Mose schreibt die 5 Bücher Mose. Was ist das in Europa? Das ist in Europa das Ende der Jungsteinzeit. Also die Zeit, wo man in Europa eigentlich nichts weiß, ist alles im Nebel. Das ist die Zeit, als die Kinder Israel aus Ägypten ausziehen. Und Mose schreibt die ersten Bücher der Bibel. Jungsteinzeit! Ist echt super. Ja, also, und Abraham war ja eben noch Jahrhunderte weiter zurück. Und so sagt er, sage doch, du seist meine Schwester. Das stimmt ja. Sie war seine Halbschwester. Aber es war trotzdem eine Lüge. Denn sie sollte sagen, ich bin seine Schwester, damit sie meint, aha, dann nicht seine Frau. Und so kann man lügen, indem man die Wahrheit sagt. Das geht. Das geht. Es ist nicht so, dass wir allen Leuten alles sagen müssen. Da sind wir nicht dazu verpflichtet. Es gibt Dinge, die gehen andere Leute überhaupt nichts an. Müssen wir auch gar nicht sagen. Aber wenn ich etwas sage, um damit ganz bewusst den anderen in den Irrtum zu führen, dann ist es eben auch eine Lüge, wenn ich die Wahrheit sage, aber bewusst so sage, dass er eben in den Irrtum geführt wird. So hat Ungehorsam hier das Lügen zur Folge. 1. Mose 12, Vers 14. Und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Ich habe gesagt, er hätte sagen sollen, ich sehe, dass du eine Frau bist, sehr schön von Aussehen. Weil wenn der Mann das nicht sagt, dann sagen es vielleicht die anderen. Und das ist schlecht. Also man sieht, es war wirklich etwas ganz Spezielles, ja? 65 und die Ägypter sind sich da einig. Das war doch nicht subjektiv, ja? Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Abraham erhält Schätze Ägyptens, weil der Pharao jetzt Sarai heiraten will. Sie ist ja schließlich seine Schwester. Und damit denkt der Pharao nicht seine Frau. Und so bekommt der liebe Bruder Abraham ganz viele Hochzeitsgeschenke. Abraham wird richtig reich in Ägypten. 1. Mose 12, Vers 17. Und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Um Sarais willen, der Frau Abrahams. Da kommt also eine Katastrophe über den Pharao und über seine Familie. Plagen Gottes. Gott verhindert die Katastrophe, die jetzt gekommen wäre. Vers 18. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach: Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Durch diese Plage, die über den Pharao und seine Familie kommt, wird die ganze Sache offenbar. Und dadurch wird plötzlich klar, Sarah ist Abrahams Frau. Und das ist nun eindrücklich. Der Pharao ist entsetzt über Abraham. Warum hast du das mir nicht gesagt? Und was so beeindruckend ist, der Pharao, es war ein Pharao des Alten Reiches, und wir wissen aus der Archäologie, Ägypten war damals schon tief im Götzendienst drin. Genauso wie das in Römer 1 steht. Anstatt den Schöpfer zu verehren, haben sie die Herrlichkeit Gottes verwandelt in das Bild eines verweslichen Menschen, vierfüßige und kriechende Tiere. Das sieht man in Ägypten so eindrücklich. Praktisch alle Götter haben Tierköpfe. Sind so Menschen gestaltet, ein verweslicher Mensch, mit einem Tierkopf. Vierfüßige Tiere, wie zum Beispiel der Schakalgott, das ist der Gott der Unterwelt. Oder dann gibt es verschiedene Schlangengötter, das sind diese kriechenden Tiere. Aber die Moral ist immer noch so hoch, dass der Pharao sagt, hier ist deine Frau, geh. Der konnte noch unterscheiden zwischen mein und dein. Und das können ja viele in unserer Gesellschaft, in unserer nachchristlichen, postchristlichen Zeit, können die das nicht mehr unterscheiden. Gerade auf dem Gebiet. Ich war auch beeindruckt, als ich in Indien war, wiederholt, und da stelle ich immer viele Fragen, um so viel zu lernen, wie es geht. Und da habe ich dann auch gelernt, dass es eigentlich unter den Hindus normal ist, sondern den einfachen Leuten, dass man in der Ehe treu ist. Das ist für einen sehr großen Teil der indischen Gesellschaft ist das selbstverständlich und klar. Und Ehebruch und all diese Dinge, das sind wirklich schlimme Dinge in den Augen der Hindus. Und da musste ich mir sagen, die sind so tief im Götzenkult drin, auch im alltäglichen Leben, aber moralisch stehen die viel höher als der Durchschnitt in Europa. Oder mit anderen Worten, Europa ist heute moralisch so tief gefallen, dass wir tiefer sind als der moralische Stand der ausgesprochenen Götzendiener in Indien. Ja, eben darum habe ich ja im Interview gesagt, ich möchte gerne wissen, welcher Pharao im Alten Reich das genau war. Aber lass mich das mal. Auf jeden Fall, dieser Pharao gibt Sarai zurück und lässt sogar eine Delegation mit Abraham gehen, um sie zu begleiten, als sie zurückkehrten ins Land der Verheißung. Aber sehen wir die Verkettung. Zuerst war der Ungehorsam mit Lot. Lot hätte nicht mitgehen sollen. Wegen diesem Ungehorsam kommt die Hungersnot und Abraham geht an den falschen Ort, nach Ägypten. Und weil er nach Ägypten hinuntergeht, wird er zum Lügner. Das heißt, eigentlich hat er ja gesagt, Sarai soll sagen, er ist mein Bruder. Aber schlussendlich hat der Abraham gelogen. Abraham hat die Lüge ausgeführt. Und durch diese Lüge kommt Schande über das Zeugnis von Abraham. Ich meine, wenn er schon nach Ägypten geht, ein Mann, der den wahren, den allein wahren Gott kennt, dann hätte er doch wenigstens ein missionarisches Zeugnis sein sollen. Aber er bringt Schande über das Zeugnis des einen wahren Gottes. Wir sehen, eins löst das andere aus. 1. Mose 13, Vers 1. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach dem Süden, oder wörtlich im Hebräischen, nach dem Negev. Negev ist eben die Südgegend Israels. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Negev bis Bethel, bis zu dem Orte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Hier haben wir Abrahams Umkehr und Wiederherstellung. Ja, Umkehr, ganz wörtlich. Er kehrt wieder zurück an den Ort, wo er früher war. Und der Weg geht noch nicht mehr hinab, sondern Abraham zog herauf aus Ägypten. Und wohin geht er? Er geht genau wieder an den ursprünglichen Ort zurück, zum Altar zwischen Bethel und Ai. Hier können wir sehr schön lernen, was wahre Wiederherstellung ist. Wenn wir als Gläubige vom Weg abgekommen sind, ist es wichtig, dass wir zurückkehren, aber wir müssen zurückkehren bis an den Punkt, wo wir begonnen haben abzuweichen. Das ist ganz wichtig, auch in der Seelsorge. Es ist nicht so erledigt, wenn jemand einfach Buße tut, sagen wir, über den Fall, der geschehen ist. Sondern ist es wichtig, dass man auch in der Seelsorge jemandem hilft, zu sehen, wo hat das begonnen, dieses Abweichen. Wenn ein Gläubiger in schwere Sünde fällt, ist das normalerweise nicht eine Sache von heute auf morgen, sondern normalerweise ist das ein Weg, eine Entwicklung, langsam weg vom Herrn und seinem Wort. Und dann immer mehr. Und so sehen wir, Abraham kehrt zurück und er kehrt wirklich zurück an den Ort, wo er am Anfang war. Wieder zum Altar. Und auch da, das Schweigen in der Bibel ist auch wichtig. In Ägypten haben wir kein Altar Abrahams gefunden. Genauso wie wir das nicht in Haran gefunden haben. Und wir finden auch keinen Hinweis davon, dass wie Abraham in Ägypten den Namen des Herrn angerufen hat. Aber da, zwischen Bethel und Ai, dort hat er es wieder getan. Also, das sind ganz wichtige Dinge im Blick auf das Thema Wiederherstellung. Für einen persönlich und auch in der Seelsorge. Und wir sollten ja alle fähig sein, uns seelsorgerlich in der Gemeinde gegenseitig zu helfen. Sogar nicht erst dann, wenn man zusammensitzt und sagt, so, jetzt machen wir Seelsorge. Nein, Seelsorge machen wir auch, wenn man jemanden einlädt und man zu Mittag isst zusammen. Das ist auch Seelsorge. Oder kann Seelsorge sein, so muss ich sagen. Wenn man natürlich nur über Ferien und über neueste Autos und Sportresultate spricht, ist das nicht ganz das Gleiche. Ja, gut, alles an seinem Platz natürlich. Aber wir können uns auch fragen, wo sind die Gewichtungen? Gut, dazu Wiederherstellung. Übrigens heißt es jetzt hier, Abraham war sehr reich. Er war doch schon früher reich. Warum erwähnt Mose jetzt das hier in Vers 2, Abraham war sehr reich an Vieh? Ja, weil er jetzt besonders reich war. Er hat ja diese Kamele, diese Esel und Rinder und so weiter. Und Knechte und Mägde. Die hat er offensichtlich nicht zurückgegeben. Der Pharao war wirklich großzügig. Hat nicht nur eine Delegation mitgegeben. Und er hat offensichtlich die Geschenke mitgenommen. Und darum sagt die Bibel, er war sehr reich an Vieh. An Silber und an Gold. 1. Mose 13, Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Jetzt plötzlich geht es nicht mehr. Ja, aber die waren ja schon vorher zusammen. Und warum geht es jetzt plötzlich nicht mehr? Ja, weil sie jetzt eben so viel mehr haben. Wegen dem Ägyptenaufenthalt. Und darum gibt es jetzt Zank. Und Mose fügt hier ein, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Warum sagt er das hier? Bevor ich das beantworte, ein kleiner Hinweis. In der liberalen Theologie, da stellt man alles in Frage, außer dem eigenen Wissen. Und da hat man auch gesagt, also dieser Satz, das ist eine spätere Hinzufügung, das passt überhaupt nicht in den Kontext. Was passt nicht in den Kontext? Natürlich, das ist genau der Punkt. Diese Heiden im Land Kanaan, die haben das Zeugnis von Abraham sehr gut beobachtet. Und jetzt gibt es da Streit unter diesen Leuten, die da den Schöpfergott verehren und eben nicht Baal und Asherah und so weiter. Die nehmen das wahr. Und das ist schon wichtig, die Leute beobachten uns mehr, als wir denken. Ich habe schon mal gehört von jemandem, der später die Feststellung gemacht hat, der hat in der Nähe gewohnt von einem Gemeindelokal. Wenn die Leute da reingehen, sehen sie so aus, aber wenn sie nachher rauskommen, dann strahlen ihre Gesichter. Der hat das beobachtet. Die gehen anders rein, als sie rauskommen. Und das steht ja überein mit 1. Korinther 11, Vers 17, wo der Apostel Paulus sagt, eben, er sagt den Korinthern, ihr kommt nicht zum Besseren zusammen, sondern zum Schlechteren. Aber er will damit sagen, eigentlich sollten wir zusammenkommen zum Besseren. Das heißt, mit jeder Gemeindezusammenkunft sollte es uns geistlich besser gehen. Wir sollten Fortschritte machen. Und bei den Korinthern war es eben so, mit jeder Gemeindezusammenkunft wurden sie schlechter als vorher. Ja. Tim und Struppi, das kennen alle, oder? Da kommen doch so zwei ganz komische Männer vor mit schwarzem Hut und Stock, ja? Die sind ein bisschen dumm, ja? Oder dümmlich, so. Aber die gehören einfach dazu. Die hat es wirklich gegeben. Und zwar waren das zwei Brüder, die gingen in eine Versammlung in Paris. Und der Zeichner hat die eben beobachtet, wenn die jeweils in die Versammlung gegangen sind in Paris. Und so wurden sie, ich würde nicht sagen verewigt, denn Tim und Struppi wird untergehen. Aber sie wurden doch für längere Zeit so in der Comics-Literatur noch eingebracht. Einfach weil ein Ungläubiger beobachtet hat. Also das zum Thema Beobachten. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Die nehmen das wahr, wenn wir Gläubige streiten miteinander. Und sehen wir diese ganze Verkettung, das Problem Lot, ungehorsam, dann der Weg nach Ägypten, ein falscher Weg, dann die Lüge Abrahams, dann kriegt er Reichtum, den er gar nicht hätte bekommen sollen, und aus diesem Reichtum entsteht Streit, der wieder Schande für das Zeugnis Gottes bringt. 1. Mose 13, Vers 8. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Jetzt kommt es zu einer Trennung. Aber diese Trennung war gottgemäß. Es gibt so viele Trennungen unter Gläubigen, die sind widergöttlich. Die sind Sünde. Aber es gibt göttliche Trennungen. Ich habe hier nur so als Hinweis die Stellen angefügt, 2. Korinther 7, eigentlich Kapitel 6 am Schluss und 7 Vers 1. Dann 2. Timotheus 2, Hebräer 13. Es gibt noch mehr, stehen im Neuen Testament, die über göttlich gewollte Trennungen vom Bösen sprechen. Trennung von Irrlehre, Trennung von Unmoral, das ist gottgemäß. Es gibt göttliche Trennungen und jetzt endlich war Abraham bereit, sich von seiner Verwandtschaft zu trennen, wie das Gott ursprünglich wollte. Und Onkel Abraham ist so großzügig. Onkel, er sagt ja, denn wir sind Brüder. Nun, das hebräische Wort Achim ist weitergefasst, das heißt Verwandte, ja, hier. Onkel Abraham ist großzügig, er lässt den Neffen wählen. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten, willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Übrigens, was heißt rechts und was ist links? Rechts ist Süden, links ist Norden. Ja, in der Bibel orientiert man sich eben am Orient. Orientieren kommt vom Orient. Also man hat das Gesicht nicht nach Norden, sondern nach Osten. Dann ist hinten eben Westen. Und der Rest ist klar, wie gesagt. Ja, aber dann werden Stellen klar. Wie zum Beispiel in Joel 2 heißt es, wenn diese Armee von Norden kommen wird gegen Israel in der Endzeit, der Vortrab wird ins vordere Meer und der Nachtrab ins hintere Meer. Dann von Gott geführt und gerichtet werden. Das vordere Meer ist das Tote Meer im Osten und das hintere Meer ist das Mittelmeer im Rücken. Und so gibt es noch viele andere, diverse andere Stellen in der Bibel, wo das eben klar wird. Darum Osten auf Hebräisch, es gibt verschiedene Wörter, aber ein Wort, das immer wieder vorkommt, ist Kedem, das heißt das, was vorne ist. Dann sagt man Kadima, vorwärts. Kedem, der Osten. Man orientiert sich am Orient. Also, Lot kann wählen. Im Norden oder im Süden. 13, Vers 10. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan. Er schaut da in dieses Becken hinunter, das die Jordan-Ebene und dann am Ende das Tote Meer, das geht ja runter bis auf minus 400 unter den Meerspiegel. Das ist die tiefste Region der Welt. Das ist Teil eines riesigen Grabengruftsystems von der Türkei über den Nahen Osten, dann durchs Meer und dann nach Afrika bis nach Südafrika. Das sind dort so zwei Platten, tektonische Platten, die aufeinander stoßen. Nicht wahr? Überall, wo auf der Erde solche Platten zusammenkommen, das sind so Erdbeben gefährdete Gebiete. Und darum ist das Land Israel ein ganz besonders erdbebengefährdetes Gebiet. Da kommen diese Platten zusammen. Und eben nach der Sintflut hat es diesen Grabenbruch gegeben und dadurch ist das Jordantal und das Tote Meer gebildet worden. Der tiefste Ort der Welt. Lot schaut also dort hinunter in diese Ebene des Jordan und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Er schaut und denkt, das ist ja wieder wie das Paradies dort unten. Das Paradies hat man noch nie gesehen, oder? Das Paradies war ja endgültig vorbei mit der Sintflut. Durch die Sintflut ist ja die ganze Oberflächenstruktur der Erde verändert worden. Und darum übrigens sind die geografischen Angaben in 1. Mose 2 über diese vier Flüsse aus dem Paradies und auch die verschiedenen Landschaften, die da erwähnt sind, die sind nicht mehr nachvollziehbar heute. Es geht nicht. Aber alles, was nach der Sintflut beschrieben wird in der Bibel an Geografie, das können wir alles schön nachvollziehen. Nur dieses Kapitel nicht, weil es vorsintflutlich ist. Und so ist dann auch das Paradies eben verschwunden. Also man muss nicht mehr den Baum irgendwo suchen, den Baum des Lebens, und diese Cherubi mit dem flammenden Schwert, kreisenden Schwert, die wird man heute auch nicht mehr finden. Das war bis zur Sintflut noch möglich. Also wie der Garten Eden, denkt er. Das ist ein bisschen fromm gedacht, ja. Frömmlerisch. Aber dann heißt es, wie das Land Ägypten. Da fragt man sich, ein Iraki wie Lot, was weiß der schon, wie Ägypten ausschaut? Ja, der war eben mal auf einer Ägyptenreise mit Onkel Abraham. Und das hat ihn auf den Geschmack gebracht. Das ist wie Ägypten. Da gibt es kaum Regen vom Himmel. Aber da wird alles so künstlich bewässert. Das ist genau dort auch so. Diese Städte, Sodom und Gomorra, Adamat, Zeboim und Zoar, die befanden sich in diesem Gebiet da, am Südende des Toten Meeres, auf heute jordanischer Seite. Man hat dort nämlich 5 Städte ausgegraben, aus der Datierung aus der Zeit um 2000 vor Christus, Zeit Abrahams. Und 4 dieser Städte sind vollkommen verbrannt, mit einer Brandspur bis 2 Meter Ascheschicht. Und es ist bei der Untersuchung ganz klar, das Feuer kam von oben, nicht von der Seite. Wenn man eine Stadt bekriegt, kommt das Feuer von der Seite. Es kam von oben. Aber es sind nur 4 verbrannt, nicht 5. Ja, natürlich. 1. Mose 19. Lot wollte ja dann nicht ins Gebirge hinauf, sondern er wollte zuerst nach Zoar. Und Gott hat einen dieser 5 Städte in der Ebene verschont. Das ist Zoar. Interessant ist, man hat diese Städte hatte William Albright zum ersten Mal ein bisschen untersucht in den 1920er Jahren, aber nur so oberflächlich. Und dann gründlicher wurde das ausgegraben in den 1960er Jahren von Schaub und anderen. Das ist schon toll. Genau in der Zeit der sogenannten sexuellen Revolution der 60er Jahre wird Sodom und Gomorra ausgegraben. Und es steht ja im Judasbrief, dass diese Städte das Feuer erlitten haben und dass dies eben eine Warnung ist, auch nach 2. Petrus 2, für die, die in der Zukunft gottlos leben würden. Und das Feuer war ein Vorgeschmack auf das Feuer der Hölle. Ja, gut, also ich komme wieder zurück, das war ein kleiner Exkurs. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Er kam also auf den Geschmack durch diesen falschen Ägyptenbesuch. Abraham hat ihn dazu gebracht. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Hat also den Südbereich in Bezug auf das ganze Land Israel, den Süden erwählt. Er ging nach Osten, aber in den Südbereich des Landes. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Sehen wir die Verknüpfung? Lot und sollte nicht mitgehen. Deswegen ging Abraham nach Ägypten. Deswegen begann er zu lügen. Deswegen bekam er Reichtum. Und wegen dem Reichtum gab es diesen Streit als schlechtes Zeugnis. Und wegen diesem Streit schließlich gelangt Lot nach Sodom. Und zwar schön in einer Entwicklung, also schön in Anführungsstrichen, sehr übel. 1. Mose 13, 12 heißt es, er hat Zelte aufgeschlagen bis nach Sodom. Aber in 1. Mose 14, 12 heißt es bereits, er wohnte in Sodom. Und in 1. Mose 19, 1 steht, als diese Engel kamen, um Lot herauszuholen, er saß im Tore Sodoms. Wer sitzt im Tor? Das waren die Richter. Er hat sich gesagt, also es ist wirklich ganz schrecklich da in Sodom und Gomorra. Und das wird auch bestätigt in 2. Petrus 2. Dieser gerechte Lot quälte seine Seele tagtäglich mit dem, was er da hörte und sah. Aber er hat sich gesagt, wenn ich da in die Regierung komme, in das Richteramt, kann ich da moralisch noch etwas tun in Sodom. Die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Und auch seine Schwiegersöhne, die haben gelacht, die haben gemeint, der macht Scherze, wenn er etwas ganz Wichtiges erzählt über Gottes Gericht. Der Mann nahm ihn gar nicht ernst. So kam er sogar in die Regierung. Aber die Leute haben gesagt, dieser Fremde ist gekommen, um sich hier aufzuhalten und will den Richter spielen. 1. Mose 19. Damit will ich nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass ein Christ ein politisches Amt übernimmt, und ein Richteramt, aber dann muss es wirklich klar Gottes Weg sein. Aber im Fall von Lot können wir sagen, das war nicht Gottes Weg. Denn er hätte ein Zeugnis sein sollen in Ur. Gott hat ihn nie so geführt, dass er nach Sodom gehen sollte. Und wenn man so etwas tun will am falschen Ort und ohne Auftrag, dann ist es sehr gefährlich. Und er hat damit die ganze Familie ruiniert. Schlussendlich. Und dadurch kam es ja auch zu diesem schrecklichen Inzest mit seinen Töchtern. Und aus dieser Verbindung mit seinen Töchtern im Rausch entstanden zwei Völker, Ammon und Moab. Das eine hat sich in Nordjordanien, und Moab in Mitteljordanien angesiedelt, und es wurden Völker, Feinde Israels bis in unsere Zeit. Merken wir die Verkettung. 1. Mose 13, Vers 14, und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinthen Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham trennt sich und jetzt spricht der Herr zu ihm. Und zwar so ausführlich. Ja? Nicht nur wie damals in Sichem, deinem Samen will ich dieses Land geben. Nein, schau in alle Himmelsrichtungen. Durchwandle dieses Land, das ist es. Schau, was du alles an Segen zugesagt bekommen hast. Du musst es kennenlernen. Und schließlich geht Abraham nach Hebron, nimmt dort Wohnsitz. Hebron auf Hebräisch bedeutet Gemeinschaft. Und da sehen wir wirklich, wie Abraham in einer völligen Gemeinschaft ist mit dem Herrn, weil auch dieser Ungehorsam mit Lot ist jetzt ausgeräumt. Schön, ja? Und da baut er wieder einen Altar. Das ist der dritte Altar im Leben Abrahams. Und noch etwas, wo liegt Hebron? Im sogenannten besetzten Westjordanland. Das ist die größte Palästinenserstadt im südlichen Teil. Nablus in Samaria, die größte Stadt. Hebron, die größte Stadt im Süden. Das ist schon interessant, ja? Und da sagt Gott, das ganze Land in alle Himmelsrichtungen gehören dir, und dann geht er nach Hebron und baut dort einen Altar. Jetzt machen wir kurz, wir haben nur noch 6 Minuten. In der Übersicht, in 1. Mose 14 haben wir die Geschichte, wie 5 gegen 4 Könige im Nahen Osten Krieg führen. Und weil da Sodom in Kriegsgefangenschaft kommt, wird Abraham aktiv. Und er greift in diesen Krieg ein und rettet Lot und den ganzen Besitz von Sodom. Also darum 1. Mose 14, Abraham rettet Lot. Später rettet Abraham Lot wieder in 1. Mose 18. Da betet er für Sodom. Und so wird schließlich Lot herausgerettet. In 1. Mose 14 hat er Lot gerettet mit dem Schwert, in 1. Mose 18 mit dem Gebet. Sehr aktuell. Wenn wir einen Bruder sehen und wir müssen ihm helfen, gibt es manchmal die Situation, wo man mit dem Schwert des Geistes helfen muss, und manchmal gibt es Situationen, wo man einfach beten muss. Aber man muss wissen, wann mit dem Schwert und wann mit dem Gebet. 1. Mose 15, Gott bestätigt seinen Bund, darüber habe ich schon gesprochen. Jetzt kommt diese Bestätigung mit den Tieren, die geschlachtet und zerschnitten werden. Dann 1. Mose 16, Abraham heiratet Hagar. Das ist schlimm. Ja, natürlich, Abraham war 75, als er ins Land kam. Und er wusste, der wahre Gott wird uns nun Kinder schenken, Nachkommen schenken. Und dann verging 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr, 5 Jahr und so weiter. Das ging Jahrzehnte und es kam auch kein Kind. Ja, war das auch ein Irrtum? Vielleicht muss man die Bibel nicht so ganz wörtlich nehmen. Da hat Gott ein bisschen anders gemeint, oder? Ja. Und dann hat Abraham diesen fatalen Schritt getan. Er hat Hagar geheiratet. Und von da an spricht Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham. Am Schluss von Kapitel 16 ist Abraham 86. Und am Anfang von Kapitel 17, als Gott wieder mit zu ihm spricht, ist er 99. Das heißt, zwischen den Kapiteln liegen 13 Jahre. Gott spricht nicht mehr mit ihm. Es war ein so falscher Weg. Die Polygamie war von Anfang an gegen Gottes Plan. Und Abraham hat diesen Fehltritt getan. Und warum? Warum hatte er Hagar, diese Ägypterin? Woher kam sie? Ägypterin geheiratet. Hat er die aus dem Irak mitgenommen? Nein, das war noch ein Mitbringsel aus Ägypten. Sehen wir diese Kette. Lot, das führt zum falschen Weg nach Ägypten, das führt zu Lüge, das führt zu Reichtum, inklusive Hagar. Knechte und Mägde. Das führt zu dieser falschen Heirat. Und aus dieser falschen Heirat entsteht Ismael. Aus Ismael kommt später der Islam. Muhammad betrachtet sich als ein Nachkomme von Ismael. Und aus dem Islam kommt koranisch begründet dieser Hass gegen Israel bis heute. 4000 Jahre Verkettung. 1. Mose 17. Gott bestätigt seinen Bund und fügt hier den Beschneidungsbund hinzu, wo eine persönliche Verantwortungskomponente hineinkommt. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit, das anzuschauen. Wäre sehr interessant. 1. Mose 18, Gottes Besuch in Hebron. Zwei Engel und der Herr selber. Dann kommt 1. Mose 19, das Gericht über Sodom. 1. Mose 20, Abraham bei den Philistern. Und dann 1. Mose 21, Isaak wird geboren. 25 Jahre lang musste der Mann warten. Aber der Glaube wurde belohnt. Es ging schon durch gewisse Tiefen. Aber der Glaube war doch da in einer Konstanz. Und dann kam 1. Mose 22. Endlich ist er da. Und da sagt Gott, opfere ihn. Geh ins Land Moria und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Das Land Moria kannte Abraham. Er war ja schon damals in 1. Mose 14, nach der Schlacht gegen die Könige, kam er nach Salem. Das ist die Kurzform von Jerusalem. Das war ein Städtchen da am Südabhang des heutigen Tempelberges. In der Bibel heißt dieser Berg Moria oder Zion. Da unten war die Stadt Salem. Und das Tal da unten, der Abschnitt des Kidron-Tales zwischen Tempelberg und Ölberg, hieß damals das Tal Schawe, das Königstal. Da war er schon. Und da hat Abraham von Melchisedek Brot und Wein bekommen, kennen wir ja. Und jetzt in 1. Mose 22 sagt Gott, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Wo sollte er geopfert werden? Ständig wird gesagt, ja, auf dem Tempelberg, auf dem späteren Tempelberg, auf dem Berg Moria. Stimmt nicht. Nein. Er sagt ja, geh ins Land Moria. Dieser Berg war bekannt, weil da eben die Stadt Jerusalem war, Salem. Und Gott sagt, auf einem der Berge dort sollst du ihn opfern. Also nicht auf Moria. Sonst könnte es sein auf dem Ölberg hier oder hier auf dem Südwesthügel von Jerusalem, der heute Zion heißt. Zur Unterscheidung sage ich dem Zion römisch 2 und der Tempelberg ist Zion römisch 1. Oder da, der Nordwesthügel, auf einem der Berge. Und Abraham ist bereit. Hebräer 11 sagt, er glaubte, wenn Gott das fordert, dann wird er ihn auferwecken. Weil Gott hat ja gesagt, durch diesen Isaak wird die Nachkommenschaft kommen. Und so war er bereit, das zu tun. Und im letzten Moment wird Isaak verschont, ein Widder wird geopfert, und dann gibt Abraham diesem Ort einen Namen. 1. Mose 22, Vers 14. Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Ich war, als Isaak gefragt hat, Vater, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Gott wird sich ausersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Sie gehen miteinander. dann wird Isaac verschont und Abraham gibt dem Ort den Namen Adonai-Jireh, der Ewige wird ausersehen. Und dann erklärt Mose in 1. Mose 22, 14, da hier heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Ewigen wird ersehen werden. Da wusste man, auf diesem Berg, da im Land Moria, wird Gott einmal das wahre Opfer schenken. Und heute können wir sagen, ja tatsächlich, der Herr Jesus wurde hier an diesem Ort, auf dem Nordwesthügel, 2000 Jahre später geopfert. Der Same Abrahams ist gekommen und hat alle Verantwortung auf sich genommen und ging in den Tod, um all die Verheißungen an Abraham wahrzumachen, in Bezug auf Israel und das Land und in Bezug auf alle Völker der Welt. In dir sollen, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Nochmal wiederholt in 1. Mose 22, Vers 18. Und da haben wir Abrahams vierten Altar. Nicht wahr? Wir können also jedem Ungläubigen können wir klar zeigen vom Bibeltext her. Die Bibel hat vorausgesagt, auf einem der Berge da rundherum, um den Berg Moria, sollte einmal das wahre Opfer gebracht werden. Und jetzt können wir sagen, tatsächlich da, 500 Meter Abstand vom Tempelberg, da wurde der Herr Jesus gekreuzigt. Dieser Ort war zu seiner Zeit noch außerhalb der Stadt. Das Gennatur, das direkt dorthin führt, hat man vor einigen Jahren ausgegraben. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, denke ich an das Lied von Margret Birkenfeld. Für mich gingst du nach Golgatha. Ja, Abraham hatte einen Sohn, Isaak, von ihm kam Jakob und von Jakob kam Juda und aus Juda kam David und später aus dieser Linie der Herr Jesus, der Erlöser als Segen für die ganze Welt. Und so möchte ich schließen mit Hebräer 13, Vers 12. Hier sehen wir den Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennatur. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Und aufgrund dieses Opfers ist alles möglich geworden, was Gott Abraham verheißen hat. Und Gott hat uns diese Abrahamsgeschichte gegeben, damit wir lernen aus seinem Gehorsam, aus seiner Hingabe und dass wir das nachahmen und dass wir lernen aus seinen Fehlern, damit wir diese Fehler nicht auch noch wiederholen.